please welcome the very first winner of the FIFA Peace Prize, the 45th and 47th President of the United States of America, Mr. Donald J. Trump.
Ein Boykott der Fußball-WM. Was soll denn das sein? Mal abgesehen davon, dass die Fußball-WM nicht nur in den USA stattfindet, sondern auch in Kanada und in Mexiko. Also solche Ideen sind völlig absurd, werden wir auf keinen Fall unterstützen. Lehnen wir ab. Übrigens sowohl im Interesse der Sportler als auch außenpolitisch. Das ist falsch.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Brennpunkt Orange. Mein Name ist Danny und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast und spreche mit ihm über die Fußball-Weltmeisterschaft. Wenn wir an die WM denken, dann denken wir vor allem an Maradona, Pelé, vielleicht das Wembley-Tor, aus deutscher Sicht natürlich das Sommermärchen oder auch an die Vuvuzelas in Südafrika. Doch die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften ist viel umfangreicher. Sie erzählt von Diktaturen, von Rassismus, von wirtschaftlichen Interessen und geopolitischen Machtverschiebungen. Gemeinsam mit dem Historiker und Autor Carlos Gomez spreche ich heute über das Buch Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Dieses hat er zusammen mit Glenn Jäger geschrieben. Herzlich willkommen, Carlos. Ganz lieben Dank, dass du zu Gast in unserem Podcast bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wer bist du denn eigentlich, wenn gerade keine Fußball-WM läuft und ihr kein Buch veröffentlicht habt?
Ich bin Carlos Gomez. Ich bin Portugiese, aber in Deutschland geboren, in Bonn. Ich bin Deutschlehrer und eben auch Historiker. Ich forsche zu verschiedenen Themen im Bereich der Kultur- und Kunstgeschichte und eben auch der Sportgeschichte, vor allem eben zum Thema Fußball und Politik.
Bist du über die Geschichte zum Fußball gekommen oder ist der Fußball schon vorher da gewesen und bist dann darüber zur Geschichte oder sind das separate Stränge?
Ich bin ein Fußballfan, seitdem ich klein bin. Ich hatte schon immer ein großes Interesse für Fußball. Im Studium hatte ich dann nicht so viel mit Fußball oder mit Sport zu tun, sondern dann eben mehr mit Sozial- und Kulturwissenschaften. Und ja, im Laufe der Jahre, vor allem jetzt in den letzten Jahren, ist das dann aber zusammengekommen, sodass ich jetzt in den letzten Jahren zu diesem Thema recherchiert habe, eben zur globalpolitischen Geschichte der Fußball-WM.
Deine Erinnerung an deine erste WM oder was war deine erste Fußball-WM, die du so wahrgenommen hast?
1990 war die erste WM, wo ich wirklich ja die Spiele gesehen habe und wo ich mich auch noch daran erinnern kann. Meine einzige Erinnerung an die WM 86 ist, dass mein älterer Bruder damals schon die Panini-Sammlung gemacht hat. Ich kann mich nur an die Panini-Sammlung erinnern, nicht an die Spiele. Was natürlich schade ist, weil die WM 86 ja fußballerisch eine fantastische WM war mit einigen Höhepunkten, wie zum Beispiel dieses traumhafte Tor von Maradona gegen England. Aber nee, daran kann ich mich leider nicht erinnern, aber dann an die WM 1990. Ich kann mich an die Spiele von Kamerun erinnern. Das war ja eine der großen Überraschungen im Turnier. Auch an die tolle Leistung von Kolumbien damals und dann an die Halbfinals und ans Finale, wo dann Deutschland gegen Argentinien gewonnen hat. Ja, das war das erste Finale, das ich wirklich bewusst gesehen habe.
Kannst du in der Zwischenzeit den Sport genießen, wenn du das anguckst, oder ist das immer ein belastetes Fußballschauen?
Nee, ich kann das genießen. Ich spiele auch selber Fußball, vor allem Indoor-Fußball, also Futsal. Hallenfußball, kann man auch hier in Deutschland sagen. Aber nee, ich denke, dass Fußball und der Sport, aber wir reden ja heute konkret über Fußball, also Fußball ist einfach als Sport ja bezaubernd und begeisternd. Und auch für die Fans hat es ein enormes Potenzial, dass man sich da ablenkt, dass man ja starke Emotionen empfindet. Und das finde ich schön und fantastisch und das genieße ich auch weiterhin. Aber ich finde es schon wichtig, dass man als Fan, dass man als Historiker auch also versucht zu verstehen, wie dieses System funktioniert und vor allem, wie es sich tatsächlich noch verbessern ließe, weil ich bin natürlich sehr kritisch, was die aktuelle Situation, was den aktuellen Zustand der Fußball-WM und der FIFA angeht. Aber ich denke, dass das kein hoffnungsloser Fall ist. Es gibt da einige Punkte, die eigentlich ein Grund zur Hoffnung sein könnten.
Na, das klingt doch ganz fantastisch und umso wichtiger, dass wir uns dem Thema stellen, insbesondere wenn es eben Möglichkeiten zur Veränderung gibt. Manche sind da ja schon sehr, sehr hoffnungslos. Vielleicht nochmal, für wen schlägt so jetzt dein Herz? Also du hast Portugal angesprochen. Ist es so, dass sich das besonders interessiert und gibt es eine Vereinsmannschaft, die du leidenschaftlich verfolgst, oder bist du mehr so einfach jemand, der gern Fußball spielt und dann auch gern überall guckt so ein bisschen?
Ich bin tatsächlich absoluter FC Porto-Fan, also ja, die Spiele vom FC Porto versuche ich jede Woche zu sehen und ich verfolge auch, was der FC Porto so macht. Wenn ich in Portugal bin, versuche ich auch immer mindestens zu einem Spiel von Porto zu gehen, obwohl meine Familie in Lissabon wohnt und ich dann auch eher in Lissabon bin. Und sonst in der WM bin ich dann eher Portugal-Fan, aber ich genieße es natürlich immer und freue mich immer sehr für die Überraschungsmannschaften, also Mannschaften, die man jetzt nicht unbedingt auf dem Schirm hat, die nicht zu den Big Six oder Eight gehören, die regelmäßig im Halbfinale sind. Also in der letzten WM habe ich, außer als sie gegen Portugal gespielt haben, mit Marokko mitgefiebert. Ich habe mich sehr darüber gefreut, ja, wie weit sie gekommen sind und dass zum ersten Mal in der WM-Geschichte dann ein afrikanisches Team im Halbfinale war. Also das war fantastisch. Und das sind diese magischen Momente, die die WM schreiben kann und über die ich mich als Fußballfan immer sehr freue.
Wir nehmen unmittelbar auf, bevor Portugal das zweite Gruppenspiel der Gruppenphase der WM hat. Wie hoffnungsvoll bist du bei der diesjährigen WM über das Abschneiden Portugals?
Ich bin tatsächlich nicht sehr optimistisch. Ich bin in einem Tippspiel und habe das erste Ergebnis tatsächlich auch richtig getippt. Also Kongo-Portugal 1-1. Also Portugal, ja, da gibt es sicherlich viele gute Spieler, die wir im Kader haben. Aber ich denke, das läuft noch nicht ganz so rund mit dieser Mannschaft. Und ja, leider denke ich nicht, dass wir besonders weit kommen werden. Da gibt es, glaube ich, viele Mannschaften, die momentan einfach ja in besserer Form sind.
Wir wollen aber mehr uns um dein Buch und weniger um die aktuelle WM kümmern. Natürlich kommen wir letztendlich immer wieder auch auf die aktuellen Entwicklungen. Ihr beide, also du gemeinsam mit Glenn Jäger, habt Griff nach Gold im Papierossa Verlag veröffentlicht. Falls ihr euch erinnert, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hatten Raphael Molter schon einmal im Podcast zu Gast. Auch er veröffentlicht in diesem Verlag. Wie bist du, wie seid ihr, was ist der Hintergrund, das in diesem Verlag zu veröffentlichen?
Also Glenn Jäger hat in der Vergangenheit schon zwei Bücher zu Fußballthemen veröffentlicht. Einmal eine Maradona-Biografie und dann auch ein Buch über die WM in Katar. Und diese Bücher sind im Papierossa Verlag erschienen, sodass, als wir jetzt dieses gemeinsame Projekt angegangen sind, dann auch natürlich dieser Verlag unser Plan A war und die Zusammenarbeit mit dem Verlag hat auch super geklappt. Deshalb ist jetzt dieses Buch bei Papierossa erschienen.
Ist es dein erstes Buch für dich?
Nee, ich hatte in der Vergangenheit, also jetzt hier in Deutschland, zwei Bücher über politische Denkmäler in Deutschland veröffentlicht. Das ist dann natürlich eine ganz andere Thematik. Aber als ich jetzt dieses Projekt über ja, Sportpolitik angegangen bin, ja, dachte ich dann, dass vielleicht Papierossa tatsächlich der geeignetere Verlag ist, weil er eben schon ja, mehrere Bücher zu diesem Thema herausgebracht hat. Und deshalb glaube ich, dass wir hier an der richtigen Stelle gelandet sind.
Wer hatte die ursprüngliche Idee oder was war so der Ausgangspunkt zu sagen, wir schreiben ein solches Buch?
Tatsächlich wurden Glenn Jäger und ich verkoppelt. Das bedeutet, Glenn hatte in der Vergangenheit schon viel zu Themen, also zur WM-Geschichte recherchiert und auch in Zeitungen dazu veröffentlicht. Und ich hatte dann die Idee, so eine Art schwarzes Buch der Fußball-Weltmeisterschaft zu schreiben. Und dann hat eben ein Publizist, den wir beide kannten, gesagt, ey, ich glaube, ich muss euch hier mal zusammenbringen, weil ihr hier zu sehr ähnlichen Sachen recherchiert. Und dann haben wir uns vor 3 Jahren auf den Nürnberger Buchtagen kennengelernt und getroffen und da schon über ein mögliches gemeinsames Projekt gesprochen und tatsächlich, ja, lief das dann wirklich sehr schnell. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben sofort bemerkt, dass wir da auch eine sehr ähnliche Sicht auf die Dinge haben und dass das mit einem gemeinsamen Projekt, ja, also wirklich eine Bereicherung für das Projekt sein könnte, weil wir eben beide ein gewisses Vorwissen hatten und auch, ja, in gewissen Bereichen spezialisiert war, aber wir haben uns, glaube ich, sehr gut ergänzt. Das hat man auch wirklich so während des Prozesses immer wieder bemerkt, dass wir uns gegenseitig lektoriert haben und, glaube ich, dann wirklich am Ende ja ein Buch herausbringen konnte, wo man sehr viel über die Geschichte der Fußball-WM lernen kann.
Ja, und unglaublich viel, was man so bisher nicht wusste. Also da bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder, der dieses Buch liest, mit einem großen Wissenszuwachs das Buch dann zuschlägt. Ihr müsst ja unglaublich viel recherchiert haben. Wie habt ihr das inhaltlich aufgeteilt? Hatte jeder so seine Themen?
Wir haben zuerst schon so ein bisschen die WMs aufgeteilt, wobei wir uns dann eben oft dann ergänzt haben. Also es gab dann manchmal globalpolitische Themen, die für eine WM relevant war, wo dann eben einer von uns ein bisschen mehr dazu recherchiert hatte, sodass wir dann eben oft, ja, wir haben uns am Anfang die WMs aufgeteilt, aber am Ende recht viele Texte dann eben doch gemeinsam geschrieben und vor allem dann immer uns gegenseitig lektoriert und gegenlektoriert und so ist dann, glaube ich, ein recht harmonisches, organisches Buch entstanden, wo dieser Prozess zu zweit jetzt, glaube ich, gar nicht so sehr zu merken ist, was natürlich gut für den Lesefluss ist, dass das eben als eine klare Einheit dann am Ende dasteht.
Gibt es für dich so bei der, also du hast ja deine Sachen auf jeden Fall recherchiert und hast dann die von Glenn gelesen. Gibt es da irgendwas, was dich besonders bewegt hat, was dir so überhaupt noch nicht bewusst war? Oder steckt man schon in dem Thema so grundsätzlich drin und hat dann über die Recherchearbeit so einzelne Neuigkeiten gefunden?
Also eine Sache, zu der ich so die Details gar nicht so auf dem Schirm hatte, waren die ersten WMs in den 30er Jahren. Und klar, ich wusste schon, dass die WM 1934 bereits in Italien stattfand, als Italien schon ein faschistisches Land war mit Mussolini an der Macht. Aber wie stark wirklich diese Verstrickung war zwischen Politik, in diesem Fall faschistische Ideologie und Fußball-WM, wie stark die Vereinnahmung durch das Regime von Mussolini damals schon war, das hat mich dann doch ein bisschen schockiert. Vor allem, weil man ja oft, also jetzt vor allem mit der WM in Katar, wurden oft so viele Superlative benutzt in Zeitungsartikeln, in Meinungsartikeln, die schlimmste WM aller Zeiten. Und eigentlich, was wir mit diesem Buch zeigen, ist, dass seit dem Anfang der WM-Geschichte ist, diese Verstrickung gibt. Und also ich würde wahrscheinlich behaupten, dass die WM 1934 tatsächlich wahrscheinlich der Tiefpunkt der WM-Geschichte ist. Ich meine, eine WM im faschistischen Italien mit Mussolini vor den Spielen haben sowohl die italienische als auch die deutsche Mannschaft den faschistischen Gruß gemacht, den man hier in Deutschland ja als Hitlergruß bezeichnet. Die FIFA hat das zugelassen. Zur Siegesehrung kam die deutsche Mannschaft mit einer großen Fahne mit dem Hakenkreuz. Die deutsche Mannschaft hat auch mit dem Hakenkreuz auf dem Trikot gespielt. Auch die italienische Mannschaft hatte das faschistische Symbol auf den Trikots. Also das war wirklich eine WM, die schon damals im großen Stile zur Propaganda von der faschistischen Ideologie vereinnahmt wurde. Und deshalb muss man, glaube ich, heutzutage aufpassen mit den Superlativen, die man da anwenden möchte, wenn man über die aktuellen Skandale spricht.
Vielleicht können wir ein Thema gleich zum Anfang dann abräumen. Es wird ja immer mal gern vom unpolitischen Fußball gesprochen. Die Politik soll aus dem Stadion draußen bleiben, wie auch immer das funktionieren soll. So grundsätzlich kann man diesen Satz sagen, es gibt erstens keinen unpolitischen Fußball, aber es gibt auf jeden Fall keinen unpolitischen Fußball-Weltmeisterschaft, weil sie alle politisch auch motiviert waren, wie es zustande kommt und letztendlich auch politisch ja missbraucht, benutzt, wie auch immer wurden. Jede Fußball-Weltmeisterschaft ist politisch.
Ja, auf jeden Fall. Also dem würde ich zustimmen. Wobei man eben auch sagen muss, man spricht oft von Sportpolitik, wenn es um die negative Seite der Politik geht. Aber es gibt ja auch die positive Seite der Politik. Und die erste Fußball-WM 1930, die hatte tatsächlich vielleicht noch etwas von diesem vermeintlichen Idealismus des Fußballs als Mittel zur Völkerverständigung auf dem Rasen. Und da waren tatsächlich dann eben alle FIFA-Mitglieder eingeladen. Es gab keine Qualifikation, es gab keine Diskriminierung von Mannschaften aus irgendwelchen Kontinenten. Alle FIFA-Mitglieder waren eingeladen. Damals waren es nur 42. Und das war dann auch eine politische Entscheidung, dass man sagt, alle Mannschaften sind gleichberechtigt. Und das war ein symbolträchtiger, positiver Schritt, den die FIFA da gemacht hat. Aber all das wurde dann bereits 1934 über den Haufen geworfen, als man dann eben mit einer eurozentrischen Organisation angefangen hat, in der Europa auch stets sehr viele Teilnehmer gestellt hat, zum Teil 75% der Teilnehmer. Und es war damals, auch wenn Europa natürlich mehr Mannschaften hatte und viele Mannschaften auch eben auf einem sehr guten Niveau gespielt haben, war das damals nicht wirklich gerechtfertigt. Denn auch in Amerika hat man schon Fußball gespielt, in Afrika, in Asien, in den Olympischen Spielen. Also vor der WM gab es ja schon Fußballturniere bei den Olympischen Spielen. Ägypten hatte 1928 den vierten Platz belegt, also in anderen Erdteilen wurde schon Fußball gespielt und das auf einem guten Niveau. Deshalb waren dann eben diese politischen Entscheidungen, dass die WMs immer nur in Europa und Amerika stattfinden und dass Europa stets 75% der Teilnehmer stellt, natürlich politische Entscheidungen dann im negativen Sinne des Wortes.
Wie lange kann man diese Bevorteilung Europas erkennen?
Also die WM hatte ja viele Jahre lang nur 16 Mannschaften und bis 1970 hatten Afrika und Asien keinen festen Startplatz. Das bedeutet, der Sieger von Afrika und der Sieger von der asiatischen Qualifikation mussten dann immer noch interkontinentale Playoffs spielen. Das hat dann 1966 dazu geführt, dass Afrika die WM boykottiert hat, also die komplette Qualifikation boykottiert hat, weil die FIFA der Forderung nach einem festen Startplatz, weil sie das nicht akzeptiert hat. Und dann erst ab 1970 hatten Afrika und Asien, Ozeanien als Block jeweils einen festen Startplatz. Aber selbst damals dann, also eine Mannschaft für Afrika von 16, ist eigentlich immer noch sehr wenig. Und das Groteske ist dann, als man dann 1982 eine erste Erweiterung durchgeführt hat, von 16 auf 24 Teilnehmer, hat sich dann die europäische Lobby am Ende durchgesetzt und die meisten neuen Plätze für sich gewonnen. Also von den 8 neuen Plätzen gingen dann damals 4,5 an Europa. Das bedeutet 4 direkte neue Teilnehmer und noch eine Mannschaft in einem interkontinentalen Playoff. Während Afrika nur eine weitere Mannschaft erhalten hat und auch Asien, Ozeanien nur einen weiteren Startplatz erhalten haben. Also eigentlich ist diese WM, zu der ich sehr, sehr, sehr viele Kritikpunkte habe, aber was das angeht, ist wahrscheinlich diese WM zum ersten Mal die WM, in der alle, die erste WM seit 1930, bei der alle Erdteile wirklich eine ja, gerechte Repräsentation haben.
Unglaublich, aber dann muss man ja fast sagen, dass dieser Boykott von 1966 der afrikanischen Nation ja kaum einen Erfolg hatte, oder?
Also der Erfolg war, dass sie ab 1970 einen direkten Startplatz hatten. Man muss auch sagen, also man muss das natürlich auch immer im Kontext sehen, in den 50er Jahren gab es natürlich noch wenige afrikanische Mannschaften, weil viele afrikanische Länder noch Kolonien waren. Deshalb, also man muss auch sehen, das ist jetzt nicht so, dass es 50 afrikanische Länder gegeben hätte. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, es gab wenige, aber gute Mannschaften. Und dadurch, dass sie es so schwer hatten, sich für die WM zu qualifizieren, war dann natürlich auch die Entwicklung des nationalen Fußballs in Ländern wie Ägypten viel komplizierter als für Nationen wie Deutschland oder Ungarn oder Jugoslawien oder Argentinien und Brasilien, die regelmäßig bei diesen Turnieren dabei waren. Deshalb, es hat auf jeden Fall eine Diskriminierung stattgefunden durch die FIFA. Und eine weitere Diskriminierung, die wir im Buch auch sehr gut darstellen, ist einfach, dass es tatsächlich auch immer wieder Regionen gab, also Kolonien, die eine Mannschaft stellen wollten und die von der FIFA aber nicht zugelassen wurden. Das bedeutet, die FIFA hat die sogenannten Überseegebiete der Kolonialmächte nur dann als Mitglieder akzeptiert, wenn die europäische Kolonialmacht zugestimmt hat. Und das ist wirklich nur in, ich glaube, zwei sehr spezifischen Einzelfällen passiert. Sonst haben die Kolonialmächte immer gesagt, nein, unsere Kolonien dürfen keine eigenständige Mannschaft haben. Sie hatten wahrscheinlich Angst, dass der Fußball da dann auch die Unabhängigkeitsbewegungen stärken könnte, was ja auch in einigen Fällen tatsächlich passiert ist. Und ja, eine interessante Geschichte, die wir im Buch erzählen, ist tatsächlich die Geschichte der algerischen Nationalmannschaft, weil Algerien war eins dieser heute Länder, die, als Algerien noch eine Kolonie von Frankreich war, haben sie bereits eine Fußballnationalmannschaft aufgebaut, zum Teil mit sehr guten Spielern, die in der französischen Liga gespielt haben und zum Teil sogar mit 2, 3 Stars, die damals für die französische Nationalmannschaft gespielt haben. Und diese Mannschaft hat dann eine Welttour gemacht, um Geld für die Befreiungsarmee Algeriens zu sammeln. Also um diese Fußballmannschaft hat aktiv den Befreiungskampf der Algerier unterstützt und mitfinanziert und war tatsächlich eben auf symbolischer, aber auch finanzieller Ebene ein sehr wichtiger Bestandteil der Unabhängigkeitsbewegung in Algerien. Aber die FIFA hat allen Nationalmannschaften verboten, gegen diese inoffizielle algerische Mannschaft anzutreten. Das bedeutet, in dieser Tour musste dann Algerien gegen regionale Mannschaften oder gegen Vereine spielen, weil die allermeisten Nationalmannschaften ja Angst hatten, von der FIFA suspendiert zu werden. Und Tunesien zum Beispiel hat trotzdem gegen Algerien, gegen diese inoffizielle Mannschaft gespielt und wurde dann tatsächlich daraufhin von der FIFA suspendiert beziehungsweise gar nicht erst aufgenommen. Also es war schon vereinbart, dass Tunesien im nächsten FIFA-Kongress aufgenommen werden würde und dann, nachdem sie gegen Algerien gespielt hatte, ließ die FIFA Tunesien noch ein paar Monate oder Jahre warten als Strafe dafür, dass sie gegen diese inoffizielle Auswahl Algeriens gespielt hatten. Aber das sind tatsächlich ja interessante und vielleicht für einige Fußballfans unbekannte Geschichten, die man dann in unserem Buch ja lesen kann.
Da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin immer wieder begeistert, was da für neue Geschichten hat. Ich glaube schon auch, mich mit der Weltmeisterschaft beschäftigt zu haben. Und tatsächlich bin ich jemand, der immer wieder die gedruckten Magazine da extrem aufsaugt. Aber diese Geschichten, die ihr herausgefunden habt, bilden auch in Kontrast, das muss man halt auch sagen, ne? Aber runden eben das Bild der WM in einer sachlichen Art und Weise ein wenig ab und es verklärt es nicht ganz so sehr. Wir haben jetzt sehr intensiv über die afrikanischen Länder gesprochen. Wie ist das mit den asiatischen? Die hatten ja über viele Jahre sicherlich auch kaum Chancen, richtig?
Genau. Man muss auch sagen, dass auch die Entwicklung in Asien vielleicht ein bisschen langsamer voranging, aber tatsächlich haben schon in den 20er, 30er Jahren auch in Thailand, in Japan oder in Indonesien viele Menschen Fußball gespielt. Das heutige Indonesien, damals noch eine niederländische Kolonie in den 30er Jahren, war auch die erste asiatische Mannschaft, die an einer WM teilgenommen hat, 1938. Und es ist tatsächlich auch eine schöne Geschichte, also eine Geschichte, die auch eine schöne Seite hat, auch eine traurigere Seite. Aber tatsächlich war das am Anfang ein gemeinsames Projekt von der Kolonialmacht Niederlande und vom einheimischen indonesischen Fußballverband. Die Idee war, dass man gemeinsam eine Nationalmannschaft aufbaut, was die indonesischen Fußballspieler nur akzeptiert haben, weil sie sonst keine Alternative hatten, weil eigentlich hätten sie lieber eine eigene Mannschaft aufgestellt. Aber da die Kolonialmacht das Sagen hatte, mussten sie das eben diesen Kompromiss eingehen. Aber tatsächlich haben die Niederländer sehr schnell bemerkt, dass die Fußballspieler, die einheimischen Fußballspieler viel besser waren. Und da es ja darum ging, sich für die WM zu qualifizieren und dann in der WM auch eine gute Leistung zu haben, bestand die Mannschaft am Ende tatsächlich fast ausschließlich aus einheimischen Spielern, also aus indonesischen Spielern. Nur der Trainer und ich glaube ein oder zwei Spieler im Kader waren dann tatsächlich noch Niederländer. Und ja, also diese Mannschaft hat sich dann für die WM 1938 qualifiziert und es war damals ein Problem für viele Mannschaften, die Reisekosten für die WM-Teilnahme zu übernehmen, sodass die FIFA immer Gastgeber ausgesucht hat, die bereit waren, die Reisekosten für sämtliche Mannschaften zu übernehmen. 1938 war das Frankreich. Frankreich hatte zugesagt, dass es die Reisekosten für alle Mannschaften übernehmen würde. Aber als sich dann Niederländisch-Indien, also das heutige Indonesien, qualifiziert hat, meinte Frankreich plötzlich, nee, diese Reisekosten werden wir nicht übernehmen. Und nach einigem Hin und Her und natürlich einem großen Protest seitens des Fußballverbands aus Indonesien, hat dann Frankreich eingelenkt, allerdings aber dieser Mannschaft aus Niederländisch-Indien lediglich eine Schifffahrt in der dritten Klasse bezahlt. Und man muss verstehen, also damals war das natürlich etwas sehr Kompliziertes, diese Schifffahrt. Und wenn man halt darüber nachdenkt, was das für diese Mannschaft bedeutet hat, da 2-3 Wochen in der dritten Klasse eines Schiffs auszuharren, kann man natürlich verstehen, dass diese Mannschaft sicherlich nicht die besten Voraussetzungen hatte, um dann bei der WM in Topform zu erscheinen. Und das ist eben immer wieder, das sind immer wieder diese rassistischen Geschichten, die immer wieder im Laufe der WM-Geschichte auftauchen. Nur zum Vergleich, 1930 ist Frankreich mit der eigenen Nationalmannschaft zur WM in Uruguay gefahren und da sind sie in der ersten Klasse eines Luxusdampfers rübergefahren. Und dann, 8 Jahre später, war man aber nicht bereit, auch für die Mannschaft aus Niederländisch-Indien ja die Schifffahrt in der ersten Klasse zu übernehmen. Also man merkt wirklich, wie oft es noch diese kolonialistischen Vorurteile gab und wie die FIFA da leider auch immer wieder mitgemacht hat, weil die FIFA hätte natürlich da eine klare Position beziehen können, hat es aber nicht gemacht.
Weil du gerade bei 1938 bist, das war ja auch das Turnier mit einer großdeutschen Mannschaft, richtig?
Genau, sowohl Deutschland als auch Österreich hatten sich für die WM qualifiziert. Beide Mannschaften hatten auch damals sehr starke Teams und galten als Mitfavoriten. Aber dann kam eben der sogenannte Anschluss Österreichs, also die Annexion Österreichs. Und dann hat der Deutsche Fußballverband auch entschlossen, die beiden Mannschaften zu fusionieren. Und das hat absolut nicht geklappt. Also einmal mehr ein Armutszeugnis für die FIFA, dass sie das zugelassen hat, dass sie dann einfach gesagt hat, ja, okay, dann streichen wir die österreichische Mannschaft aus dem Turnier und Deutschland spielt mit ihrer großdeutschen Mannschaft. Aber, das ist dann eben die Ironie der Geschichte, dieses Projekt ist aus sportlicher Sicht komplett gescheitert. Diese Fusion hat nie funktioniert. Österreich hatte damals eine sehr technische Spielweise, Deutschland eine eher körperlich betonte, also robustere Spielweise. Die österreichischen Spieler haben sich über die deutsche Spielweise lustig gemacht und haben gesagt, ah, der deutsche Fußball ist Kraft durch Tritte, in Anspielung an diese nationalsozialistische Bewegung Kraft durch Freude. Also der deutsche Fußball war für sie Kraft durch Tritte. Und ja, diese Fusion hat nicht funktioniert, die Spieler haben nie zusammengefunden und in der WM 1938, wo es keine Gruppenphase gab, sondern wo man direkt im Achtelfinale gestartet ist, ist auch sofort gegen die Schweiz ausgeschieden.
Dann lass uns vielleicht mal den Blick auf die FIFA nehmen. Die arbeitet immer wieder auch mit autoritären Regimen zusammen. Wenn man so rückblickend ist, ist die FIFA politisch naiv oder ist sie bewusst opportunistisch?
Also ich denke, dass in den 30er Jahren, als die ersten WMs stattgefunden haben, damals war die FIFA sicherlich noch vielfältiger, als sie es heute ist. Das bedeutet, es gab dort eben viele Funktionäre, die gemeinsam versucht haben, vor allem eben die WM zu organisieren. Und es gab da sicherlich einige Fußballromantiker im Weltfußballverband. Aber es gab auch immer schon, also zum Beispiel 1934 in Italien gab es Funktionäre, FIFA-Funktionäre, die wirklich aktiv ja diese faschistische Vereinnahmung des Turniers unterstützt haben, die das ermöglicht haben und die da mitgewirkt haben, dass aus der WM am Ende eine faschistische Propagandashow wurde. Aber es gab auch wirklich auch später dann immer wieder Momente, in denen es auch eine Mehrheit in der FIFA gab, die gute Entscheidungen für den Fußball oder auch zum Beispiel 1962, als die WM an Chile vergeben wurde. Das war ein sehr gutes Zeichen. Chile war damals eine Musterdemokratie in Südamerika. Chile war damals, was die Sportinfrastruktur angeht, sicherlich noch ein bisschen unterentwickelt, aber diese WM war ein Impuls für die Entwicklung des Fußballs im Lande und auch für die Entwicklung eines Fernsehübertragungssystems, das in Chile erst mit dieser WM entstanden ist. Und die FIFA, also die Funktionäre der FIFA, haben vor 62 sich bewusst für Chile und gegen Argentinien damals entschieden, im Sinne, dass man Chile eine Chance geben wollte, sich als Land weiterzuentwickeln und eben auch ja den Fußball vor Ort weiterzuentwickeln. Und diese WM war auch ja ein wichtiger Impuls für die Entwicklung Chiles, für die Entwicklung der Infrastruktur im Lande und eben auch als Anerkennung für die bis dahin musterhafte Demokratie im Lande. Deshalb, es gab oft Momente, wo man wirklich gesehen hat, okay, hier gibt es Leute, die eine Vision für den Weltfußball haben. Aber es gab natürlich auch immer schon klare Machtinteressen, Lobbygruppen, die dann eben oft im Interesse der europäischen Fußballmächte, der Kolonialmächte, auch zum Beispiel der Fall Südafrika ist skandalös, wie sich die FIFA damals mit einem englischen Präsidenten ganz klar auf Seite des Apartheid-Regimes in Südafrika gestellt hat und tatsächlich bereit war, eine Mannschaft nur mit weißen Spielern zur Qualifikation zur WM 1966 zuzulassen. Das ist am Ende nur nicht passiert, weil alle anderen Länder des afrikanischen Verbands damit gedroht hatten, gemeinsam aus der FIFA auszutreten, wenn das passieren sollte. Aber es gab immer wieder Momente, wo man gesehen hat, dass es in der FIFA viele Funktionäre gab, die da ihre eigene Agenda und ihre eigene politische Agenda hatten. Aber so klar, wie das heute ist und so nach außen wenigstens, ja, hat man den Eindruck, so homogen wie heute, ja, war die FIFA, glaube ich, noch nie. Und das ist natürlich eine schlechte Nachricht, weil ja momentan die Richtung, in die das Ganze geht, also die Positionierung der FIFA natürlich ja sehr problematisch ist.
Aber wir dürfen nicht vergessen, Carlos, du hast angekündigt, so einen positiven Ausblick, es gibt Möglichkeiten, wir müssen da unbedingt noch drauf hinkommen. Wir kommen auf jeden Fall mit der nächsten Frage nicht drauf hin, denn es ist die WM 1978. In der Regel taucht die immer in der öffentlichen Kommunikation maximal die Schande von Córdoba auf, im Sinne dieses sportlichen Ereignisses. Aber diese Rahmenbedingungen, ja, also so unterschwellig sind die schon, aber so richtig präsent sind die aus meiner Sicht nicht. Und das muss ja schon, das darf man doch schon sagen, dass das schon eine herausragende WM im negativen Sinne ist, dass die Rahmenbedingungen dort als besonders unmenschlich bezeichnet werden könnten, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also im Argentinien 1978 ist auch ein weiterer Tiefpunkt in der Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Also man muss sagen, zur Zeit der Vergabe war Argentinien noch keine Militärdiktatur. Der Putsch ereignete sich dann 1976, also 2 Jahre vor der WM. Und einige Organisationen haben dann auch sehr großen Druck aufgebaut, um die WM noch zu verlegen und um ein anderes Land als Gastgeberland auszusuchen. Aber die FIFA hat dann wirklich ganz bewusst auch, ja, ist bei ihrer Entscheidung geblieben, die WM in Argentinien auszutragen. Das große Stadion in Buenos Aires, Estadio Monumental, war nur 400-500 Meter Luftlinie von einem der großen Folterzentren der Militärjunta entfernt. Also die Leute wurden dort gefoltert und konnten die feiernden Fans in den Stadien hören. Das war ja sicherlich, ja, hat sich da die FIFA keine Punkte, was Menschenrechte und Respekt für Demokratie angeht, geholt mit diesem Turnier.
Das Buch, ihr zeigt viele Beispiele auch von Rassismus. Also eigentlich hat ja der Fußball die Chance, die rassistischen Strukturen zu überwinden. Aber muss man feststellen, dass er das teilweise sogar reproduziert?
Wir haben in unserem Buch einige positive Beispiele. Also in der WM 1930, als noch viele Nationalmannschaften keine schwarzen Spieler zugelassen haben, auch in Südamerika, also Mannschaften wie Chile, wie Brasilien haben jahrzehntelang keine schwarzen Spieler in der Nationalmannschaft erlaubt. In Brasilien war das sogar gesetzlich verankert. Und dann war das natürlich ein fantastischer Gegenpunkt, dass mit José Leandro de Andrade ein schwarzer Spieler, Nachfahre afrikanischer Sklaven in Südamerika, zum großen Star dieser WM wurde. Und Andrade gilt auch eigentlich heute als der erste große internationale Fußballstar, weil er war eben der beste Spieler dieser uruguayischen Mannschaft, die 1924 und 28 zweimal in Folge das Fußballturnier der Olympischen Spiele gewonnen hat und dann 1930 die erste WM. Und dieser Andrade war eben ja ein sehr, sehr, sehr talentierter Mittelfeldspieler, der auch sehr schöne Tore geschossen hat. Er gilt als der Erfinder des Scherenschlags. Und ja, also das war dann praktisch der Beweis, dass dieser Rassismus, der auch im Fußball dann angewandt wurde, völlig absurd war. Und auch dann, also in Brasilien war das auch dann wirklich auch interessant zu sehen, wie immer mehr die schwarzen Spieler dann die Oberhand in der Nationalmannschaft gewonnen haben und zu den ersten großen Stars wurden. Schon Leonidas 1938, später natürlich Pelé. Und das sind dann natürlich symbolträchtige Figuren, die oft ohne selbst jetzt große politische Botschaften in Interviews oder so zu verbreiten, einfach durch ihre Biografie dann ja zu symbolischen Figuren für die Gleichberechtigung aller Menschen geworden sind. Aber es gibt auch viele, viele negative Beispiele, in denen auch zum Beispiel in Brasilien 1950, als Brasilien überraschend im letzten Spiel gegen Uruguay verlor und dann doch nicht Weltmeister wurden, auch da wurden dann seitens der Fans und der Presse 3 schwarze Spieler als Sündenböcke ausgesucht und tatsächlich dann auch wirklich sehr hart kritisiert. Und wie gesagt, auch oft einfach der Umgang mit den Mannschaften aus Afrika und Asien oder wie viele Jahre Afrika und Asien warten mussten, um eine WM selber austragen zu dürfen. Also das sind alles Beispiele dafür, dass sehr lange Zeit der globale Norden im Fußball das Sagen hatte und ja, Afrika und Asien wirklich sehr viel dafür kämpfen mussten, um den verdienten Platz auf der Fußballbühne zu erreichen.
Lass uns vielleicht nochmal den Blick auf die WM heute werfen. Wir haben eine WM, die außerordentlich groß ist. Wir haben, oder historisch groß ist und damit eben auch entsprechend länger geht. Du hast aber eben ein, das ist viel kritisiert worden, du hast einen positiven Effekt erwähnt, dass es eben vielen Ländern die Teilnahme ermöglicht. Wir haben einen FIFA-Präsidenten, der eine unglaublich intensive Nähe zum Präsidenten der USA sucht. Die Geschichte rund um den Friedenspreis ist allen bekannt. So insgesamt, wie du hast aber auch gesagt, also man muss vorsichtig machen mit den ganzen Superlativen, gerade im Blick, wenn man das so vergleicht. Wie nimmst denn du die aktuelle WM 2026 jetzt außerhalb des Geschehens auf dem Rasen wahr?
Nee, tatsächlich ist das jetzt ein weiterer Tiefpunkt, weil also dass dann wirklich auch die Mannschaft vor Ort so diskriminiert werden, wie es jetzt der Fall ist, daran kann ich mich nicht erinnern. Also bis auf 1938, als die indonesische Mannschaft da in der dritten Klasse reisen musste. Aber dass die Mannschaften aus Usbekistan, aus Senegal jetzt zum Beispiel bei ihrer, also im Falle von Usbekistan, bei der Ankunft im Stadion oder Senegal bei der Einreise in die USA zum Teil sogar mit Spurhunden durchsucht wurden und da wirklich eine sehr scharfe Kontrolle durchgehen mussten. Das ist einfach eine rassistische Diskriminierung. Auch der somalische Schiedsrichter, der nicht einreisen durfte. Also solche Entscheidungen, die meiner Meinung nach ganz klar rassistisch motiviert sind, das dürfte die FIFA auf keinster Weise tolerieren. Die FIFA müsste da ganz klar eine Grenze ziehen und solche Sachen nicht erlauben. Also es ist wirklich ein Armutszeugnis für diese Fußball-WM, dass die Mannschaften aus dem Irak, aus dem Iran, aus Afrika so diskriminiert werden. Viele Mannschaften dürfen keine Fans in den Stadien haben, weil die USA einfach pauschal sagt, dass keine Personen aus Haiti oder aus dem Iran einreisen dürfen. Auch aus einigen afrikanischen Ländern ist es praktisch unmöglich, ein Visum für die USA zu bekommen. Und da hätte die FIFA ganz hart mit den USA verhandeln müssen, dass es auf jeden Fall für die Fußballfans erlaubt sein muss, so wie für alle Mitglieder der Delegationen, in das Land einzureisen. Außer wenn man klare Beweise gegen diese Personen vorlegen kann, was aber nicht der Fall ist. Also es gab Personen der Delegationen vom Irak, vom Iran, deren die Einreise verwehrt wurde, ohne dass jetzt klare Beweise vorgelegt wurden, warum diese Personen eine Gefahr für die nationale Sicherheit darstellen sollen. Das gleiche mit dem somalischen Schiedsrichter Omar Artem. Also das ist ein Skandal, dass dieser Schiedsrichter nicht bei der WM pfeifen darf, nur weil, obwohl er ein gültiges Visum hatte und obwohl er von der FIFA nominiert wurde und letztes Jahr als bester Schiedsrichter Afrikas gewählt wurde, durfte er jetzt nicht einreisen, weil die Sicherheitsbehörden der USA das entschieden haben. Und ja, also solche Sachen stimmen mich natürlich sehr nachdenklich und pessimistisch. Und ich denke, dass die FIFA da tatsächlich ja härter eingreifen müsste.
Bevor wir zu einer persönlichen Abschlussrunde kommen, für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die sich unbedingt die vielen anderen Geschichten auch anlesen möchten. Wo finde ich dein Buch? Wie groß ist es? Wie viel kostet es? Wir haben gesagt, im Papirossa Verlag ist es erschienen. Ich gehe davon aus, damit ist automatisch auch klar, in jedem lokalen Buchhandel kann ich sofort Griff nach Gold erwerben.
Genau, ja. Also das Buch Griff nach Gold kann man online oder in allen Buchläden hier in Deutschland erwerben. Das Buch kostet 28 €. Und hat 400 Seiten. Ja, und ist eben so gegliedert, dass es für jede WM ein Kapitel gibt. Das bedeutet, man kann das Buch von Anfang bis Ende lesen oder eben auch so als Nachschlagewerk zu Hause haben und je nach Interesse mal in die eine oder in die andere WM reinlesen.
Ja, 415 Seiten, wir wollen da nichts unterschlagen, Sinnes, und ihr findet natürlich auch auf der Internetseite des Papirossa Verlags weitere Informationen, das kann ich euch nur ans Herz legen. Aber Carlos, die Abschlussrunde, welche WM würdest du gern selbst erlebt haben?
Ich glaube, ich hätte gerne die WM 1930 miterlebt, die allererste, weil ich glaube, die Standards damals waren noch so, so weit von dem entfernt, was wir heute kennen, auch was die Professionalität angeht, dass das einfach sehr interessant war. Ich meine, es gab Spiele, in denen es, da es nicht genug Schiedsrichter gab, wo dann einfach einige von den Trainern, die bei der WM dabei waren, die Schiedsrichter und Linienrichter waren. Es gab auch einige Fehlentscheidungen von Schiedsrichtern, über die man heute nur noch schmunzeln kann, wie zum Beispiel ein Schiedsrichter, der einen Elfmeter gepfiffen hat, dann bemerkt hat, ui, das war wahrscheinlich doch kein Elfer, aber dann hat er einfach die Distanz von diesen Elfmetern ein bisschen länger gemacht, damit der Elfmeter dann ein bisschen schwieriger wurde. Und tatsächlich hat der, das war glaube ich im Spiel Argentinien-Mexiko, dann hat der argentinische Stürmer auch tatsächlich den Elfmeter nicht verwandeln können, weil das statt 11 Meter 15 Meter Distanz waren. Oder auch im Finale, wo vor Anpfiff, vor dem Stadion 1600 Revolver konfisziert wurden, die die Fans dabei hatten, nicht um irgendwelche Anschläge zu verüben, sondern einfach, weil es damals noch üblich war, auch in Stadien mit Luftschüssen die Tore zu feiern. Also das waren, glaube ich, ganz andere Umstände. Und ja, das muss zwar aus heutiger Sicht ein bisschen wild zum Teil gewesen sein, aber sicherlich auch sehr unterhaltsam.
Nun hast du schon gesagt, euer Buch ist nach den verschiedenen WMs gegliedert. Welche Geschichte sollte jeder Fußballfan in jedem Fall kennen?
Es gibt da natürlich viele Geschichten, die man kennen sollte. Für mich ist vielleicht diese Geschichte, die ich schon ein bisschen erzählt habe, von Algerien eine von meinen Lieblingsgeschichten und auch die des Stars dieser algerischen Mannschaft, weil heute nimmt man, glaube ich, viel zu oft die Spieler viel zu sehr unter Schutz, dass die Spieler sich da nicht einmischen sollen, dass die Spieler da sich da nicht einmischen müssen, dass die Spieler sich nicht positionieren sollen. McLoufi war damals der beste Spieler Algeriens, Rachid McLoufi. Er hat damals bei Saint-Étienne in Frankreich gespielt, war einer der besten Spieler der französischen Liga, hat Saint-Étienne zum ersten Mal zum Titel geführt, war damals auch Stammspieler der französischen Mannschaft und wäre bei der WM 1958 dabei gewesen. Und er hat seine Profikarriere aufgegeben, um nach Algerien zurückzureisen, beziehungsweise nach Tunesien, wo damals die algerische inoffizielle Mannschaft aufgebaut wurde. Und dann 4 Jahre lang hat er mit der algerischen inoffiziellen Nationalmannschaft durch die Welt getourt, Freundschaftsspiele ausgetragen, um Geld für die Befreiungsarmee Algeriens zu sammeln. Nach diesen 4 Jahren, als Algerien unabhängig war, hat er weiterhin für die algerische Nationalmannschaft gespielt, ist aber zurück in die französische Liga gekehrt, zu seinem Verein Saint-Étienne und wurde dort von den Fans wie ein Held empfangen, obwohl er die letzten 4 Jahre Geld für die Armee gesammelt hatte, die gegen Frankreich gekämpft hat. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Einerseits, wie der Fußball wirklich Brücken bauen kann, aber auch, wie Fußballspieler ihre Macht nutzen können, um wirklich ganz Großes zu erreichen. Und ja, ich denke, dass man ja nicht vergessen sollte, dass Fußballspieler natürlich keine Politiker sind. Man darf sie nicht dazu verpflichten, Stellung zu beziehen. Aber sie haben dadurch, dass sie einfach so eine mediale Reichweite haben, eine sehr große Macht. Und es wäre wünschenswert, wenn es mehr Spieler wie McLoufi gäbe, auch wie der Chilene Castellani, der damals sich sehr klar in den 70er Jahren gegen die chilenische Militärdiktatur positioniert hat, wie Maradona, der schon in den 80er Jahren sehr scharfe Kritik gegen die Korruption in der FIFA geübt hat. Ja, ich denke, der Fußball könnte sehr viel davon profitieren, wenn es mehr von diesen Spielern geben würde. Deshalb ist für mich diese Geschichte, die Biografie von Rachid McLoufi, die wir auch in unserem Buch natürlich erzählen, eine von den schönsten Geschichten des Fußballs überhaupt und natürlich auch der Fußball-WM, weil er auf die Teilnahme 1958 verzichtet hat, um stattdessen mit der inoffiziellen algerischen Elf zu spielen.
Wenn du einen Wunsch für die Zukunft der Fußball-WM frei hättest, welcher wäre das?
Also ich denke, dass die FIFA heute in einer so stabilen finanziellen Lage ist, dass es tatsächlich denkbar wäre, wenn der nächste FIFA-Präsident es so wollte, dass man ein Turnier wirklich für die Fans ausrichtet. Das bedeutet, ich verstehe es wirklich nicht als Fußballfan, dass die Ticketspreise so teuer sind, so unbezahlbar für viele Menschen, obwohl es für die FIFA jetzt kein großer Unterschied wäre, ob der Gewinn am Ende des Turniers 10 Milliarden Dollar oder 11 Milliarden Dollar beträgt. Und ich denke, was man als Marketing gewinnen würde, wenn man als FIFA jetzt wirklich Sachen für die allgemeinen Fans, für die traditionellen Fans machen würde, der Gewinn wäre noch viel größer als jetzt dieser rein finanzielle Gewinn. Deshalb, ich würde mir wünschen, dass die FIFA anfängt, ein bisschen darüber nachzudenken, dass es sinnvoll ist, auch für die traditionellen Fußballfans zu arbeiten, etwas für sie zu machen. Und man könnte zum Beispiel auch einfach sagen, in jedem Spiel gibt es ein Kontingent an Tickets, die billiger verkauft werden für bestimmte Fangruppen, die sich vielleicht etwas anderes nicht leisten können. Das wäre kein Problem, kein finanzielles Problem für die FIFA und wäre sogar eine super Marketingkampagne. Also es wäre, glaube ich, eine Win-Win-Situation, wo sowohl Fans als auch die FIFA was davon hätten. Deshalb, ich würde mir wünschen, dass die FIFA mehr an die Fans denkt und mehr für die Fans tut und eben auch solche Situationen, wo ein Gastgeberland sagt, Fans aus bestimmten Ländern dürfen nicht einreisen, dass das auf keinen Fall akzeptiert wird.
Ganz wunderbar. Und die allerletzte Frage ein, wenn dir ein 15-jähriger Fußballfan über den Weg läuft, der Großrevolution auf dem T-Shirt stehen hat und der den Fußball verändern will, was würdest du ihm denn mitgeben?
Ich denke, dass die Fußballgeschichte zeigt, dass man nur vereint etwas erreichen kann. Also 1966 hat der afrikanische Fußballverband zusammen, gemeinsam, alle afrikanische Länder gemeinsam haben diese Qualifikation boykottiert und dann tatsächlich diesen kleinen Schritt damals erreichen können, dass Afrika einen festen Startplatz bekommt. Und ich denke, dass wenn man etwas verändern möchte, dass man wirklich in Netzwerken arbeiten muss. Das funktioniert hier in Deutschland, glaube ich, zum Teil schon ganz gut. Natürlich ist es schwer, gegen ein Riesenapparat wie das der FIFA anzugehen, aber ich denke, dass es auch genug Akteure gibt, die da eine romantischere Sicht auf den Fußball haben. Deshalb, ja, meine Empfehlung wäre, Netzwerke aufzubauen und ja, nicht aufhören zu träumen. Man darf nicht vergessen, die FIFA ist kein Konzern. Die FIFA ist immer noch legal betrachtet ein gemeinnütziger Verein, was zwar wie ein schlechter Witz klingt, aber tatsächlich es möglich macht, dass man in Zukunft eben gewisse Sachen machen könnte, weil ein Konzern darf ja eigentlich nicht gegen die eigenen finanziellen Interessen arbeiten, weil das Ziel eines Konzerns ja der Gewinn ist. Aber im Falle der FIFA ist das Ziel, das in den Statuten festgehalten ist, die Entwicklung des Weltfußballs. Deshalb wäre es gerechtfertigt und statutengerecht, dass die FIFA zum Beispiel billigere Tickets anbieten würde, weil das würde den echten Zielen, den ausgesprochenen Zielen tatsächlich entsprechen. Also ja, meine Tipps, sich vernetzen und weiterkämpfen, weil ich denke, der Traum eines besseren Fußballs ist tatsächlich realistischer, als man vielleicht denken könnte.
Carlos, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch. Ganz herzlichen Dank für ein wunderbares Buch mit unglaublich viel neuen und tief recherchierten Themen. Griff nach Gold, die andere Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaft. Das Buch zeigt eindrucksvoll, wer Fußball verstehen will, der muss wohl auch Politik, Geschichte und globale Machtverhältnisse analysieren oder auch verstehen. Denn eine Fußball-Weltmeisterschaft ist halt nie nur ein Turnier, sie ist immer auch ein Stück Weltgeschichte. Das Buch von Carlos und Glenn Jäger ist im Papirossa Verlag erschienen. Carlos hat es gesagt, für 28 Euro findet ihr das sowohl beim Verlag, aber natürlich auch im lokalen Buchhandel. Dort könnt ihr das ganz einfach bestellen. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, abonniert unseren Podcast, empfehlt diese Episode weiter und denkt dran, hinter jedem Fußballspiel steckt auch immer ein Stück Zeitgeschichte. Vielen Dank, Carlos.
Ja, danke für die Einladung.